Wir wollen uns einen Bibeltext anschauen, der vielleicht gar nicht so sehr bekannt ist. Es ist die Geschichte von einem alten Mann mit dem Namen Jakob und seine letzten Tage auf dieser Erde. Jakob war eine sehr wichtige Person im Alten Testament. Er ist der Sohn von Isaak und er ist der Enkel von Abraham. Und Jakob selbst hatte 12 Söhne. Und aus diesen 12 Söhnen sind dann die 12 Stämme Israels entstanden. Jakob bekam irgendwann einen anderen Namen von Gott. Gott nannte ihn Israel und Jakob weiß, dass er bald sterben wird. Er ist mittlerweile alt und fast blind, aber vor seinem Tod möchte er noch zwei seiner Enkel einen Segen zusprechen. Die Söhne von seinem Sohn Josef, Ephraim und Manasse, die möchte er segnen. Und was dann passierte, das lesen uns die Teenies vor. Ich möchte mal bitten, Nayeli und Ashley und Elias nach vorne zu kommen, die uns den Text lesen.
Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und als Josef seine Söhne zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Josef nahm Ephraim an die rechte Hand, sodass er von Jakob ausgesehen links stand. Und an seine linke Hand nahm er Manasse. So brachte er sie zu seinem Vater.
Jakob aber kreuzte seine Hände und legte die rechte auf den Kopf des jüngeren Bruders Ephraim und die linke auf den Kopf Manasses, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Dann segnete er die Söhne Josefs. Josef gefiel es nicht, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraim gelegt hatte. Deshalb nahm er sie und wollte sie auf Manasse legen. Du erst, Vater, sagte er. Dieser ist der Erstgeborene. Auf ihn musst du die rechte Hand legen.
Aber Jakob wehrte ab. Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es, sagte er. Sei unbesorgt, auch die Nachkommen Manasses sollen zu einem großen Volk werden. Aber sein jüngerer Bruder soll noch größer werden als er. Seine Nachkommen sollen zu einer Menge von Völkern werden. So segnete Jakob die Söhne Josefs. Ganz bewusst nannte er dabei Ephraim an erster Stelle.
Soweit der Text. Dieser Text ist recht lang und vielleicht auch ein bisschen kompliziert und deswegen möchte ich uns gerne zeigen, was dort passiert ist. Und dazu bräuchte ich zwei Teams. Die Ashley und Naedi dürfen sich mal hinsetzen. Und der Olli kommt noch mal zu mir nach vorne. Das Mikro kannst du mir noch kurz geben. Schon mal. Stellt euch vor, das hier sind meine beiden Enkel. Und ich möchte sie gerne segnen. Der Olli ist der Erstgeborene, also ist er Manasse. Und der Elias der Zweitgeborene, also ist er Ephraim. Und ich bin der alte Jakob. Ich weiß, dass ich bald sterben werde und mein großer Wunsch ist es, meine zwei Enkel noch einmal unter den Segen Gottes zu stellen. Und in der antiken Zeit war der Segen etwas mehr als nur den Zuspruch Gottes jungen Leuten zuzusprechen. Mit dem Segen ging auch einher, dass man seinen Status und seine Macht übertrug auf die nächste Generation. Und so wurde der Erstgeborene meistens gesegnet und das tat man mit der rechten Hand. Die rechte Hand war die Hand für den wichtigeren Segen. Und Jakob macht jetzt etwas sehr Erstaunliches. Er nimmt seine rechte Hand, legt sie aber nicht auf den Erstgeborenen, sondern auf den Zweitgeborenen. Und dann nimmt er seine linke Hand und legt sie auf den Erstgeborenen. Er überkreuzt seine Hände. Er überspendet den überkreuzten Segen Gottes. Und die Leute, die dabei waren, haben sich vielleicht gedacht, Mensch, was ist denn da passiert? Hat der Manasse vielleicht diesen alten Jakob irgendwie beleidigt? Hat er sich darüber lustig gemacht, über sein Greisenalter oder dass er so wenig Haare auf dem Kopf hat oder was auch immer? Und sie haben sich gefragt, was passiert da? Und deswegen reagiert Josef auch so und sagt, Vater, du machst da etwas falsch. Du musst deine rechte Hand auf Manasse legen, weil er ist der Erstgeborene. Und über diesen überkreuzten Segen Gottes wollen wir jetzt mal ein paar Minuten nachdenken. Danke, dass ihr das gezeigt habt. Und wir steigen in die Geschichte ein. Nun, in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, kommt der Segen Gottes scheinbar zu einer völlig falschen Person. Josef wollte, dass sein Erstgeborener diesen ersten und wichtigen Segen bekommt, aber Josef macht das nicht. Er überkreuzt seine Arme und diese Geburtenreihenfolge ist relativ wichtig für unsere Geschichte. Nun, auch in unserer heutigen Zeit spielt die Geburtenreihenfolge eine wichtige Rolle. Familien mit mehreren Kindern kennen das vielleicht, ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Da wird das erste Kind geboren und alles ist so neu und so wunderbar und es ist was ganz Besonderes. Und dann kommt dieser große Tag. Man ruft das erste Mal einen Babysitter an Und du lässt dieses Kind mit einer fremden Person alleine. Und wenn du dann weg bist, dann rufst du 5-mal diesen Babysitter an und fragst, ob alles in Ordnung ist. Wenn das zweite Kind dann kommt, erinnert man sich gerade, wenn man die Haustür verlassen will, noch die Handynummer zu hinterlassen. Und bei dem dritten Kind sagt man dem Babysitter, dass er nur anrufen soll, wenn Blut fließt. Oder wenn es um verschluckte Dinge geht, wenn der Erstgeborene ein kleines Geldstück verschluckt, dann rennt man mit seinem Kind zum Krankenhaus, man möchte Röntgenbilder und Untersuchungen, man hält die Hand des Kindes und man bittet die Gemeinde um Gebet. Wenn dann das zweite Kind eine Münze verschluckt, dann achtet man einfach nur darauf, dass es gut durchwandert und beim dritten Kind zieht man es von seinem Taschengeld ab. In der antiken Welt war diese Geburtenreihenfolge allerdings noch etwas wichtiger als heute. Es gab ein Gesetz, das überall weit verbreitet war, es war universell, nämlich das Erstgeburtsrecht. Der erstgeborene männliche Nachkomme war privilegiert. Wenn es um das Erbe ging, dann bekam er den Großteil des Besitzes und des Statuses vom Vater übertragen. Und wenn man nicht der Erstgeborene war, dann bekam man das eben nicht. Dann war man nicht vorgesehen für das gute Leben. Aber hier im ersten Buch Mose, da entdecken wir etwas sehr Erstaunliches. Es scheint fast so, als ob Gott dieses System völlig auf den Kopf stellt. Hier wird uns immer wieder erzählt, dass es der Zweite ist, der diesen großen Segen von Gott erhält. Und ich habe uns mal einige Beispiele mitgebracht. Da ist die Geschichte von Adam. Adam hatte 2 Söhne, Kain und Abel. Und es ist der zweitgeborene Abel, der von Gott ausgewählt wird. Da ist Abraham, auch Abraham hatte viele Kinder und Ismael war der Erstgeborene, aber Isaak, der Zweite, bekommt den großen Segen Gottes. Dann ist da Isaak, auch Isaak hatte 2 Kinder, eben Esau und Jakob. Esau ist der Erstgeborene, aber Jakob bekommt den Segen von Gott. Und auch Jakob hatte viele Kinder, 12 Söhne, der erste ist Ruben, aber es ist Juda, der den Segen bekommt. Und Juda hatte 2 Zwillingssöhne, sie hießen Peres und Serach. Serach wird zuerst geboren, aber Peres, der Zweite, bekommt den großen Segen. Und die große Frage ist, warum erzählt uns die Bibel das? Und ich glaube, dafür gibt es einen Grund. Jedes menschliche System, jede Gesellschaft jagt einer Frage nach, wer hat das gute Leben? Wem geht es gut? Oder in der Sprache der Bibel, wer ist der Gesegnete? In unseren Tagen und in unserem Teil der Welt, da wissen wir das ziemlich gut. Es sind die Klugen, es sind die Reichen, es sind die Schönen, es sind die mit dem dicken Geldkonto. Sie stehen auf der Sonnenseite des Lebens. In der antiken Welt war das eben der Erstgeborene. Aber hier im ersten Buch Mose entdecken wir etwas anderes. Gott selbst bringt dieses System durcheinander und er sagt der Welt, ihr macht etwas falsch. Das gesegnete Leben ist nicht das wohlhabende Leben. Es ist nicht das Leben mit viel Besitz, sondern es ist ein Leben mit Gott. Und dieses gesegnete Leben kam zu Menschen, die dachten, dass sie dazu nicht qualifiziert genug sind, die sich ausgeschlossen fühlten oder die an Situationen und Orten waren, wo sie sich sehr ungesegnet fühlten. Und der überkreuzte Segen Gottes kam wie eine große Gnade über sie. Seht, Segen ist etwas anderes als Erfolg. Segen ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Die Umstände mögen sich vielleicht nicht verändern. Vielleicht ist die Krankheit immer noch da, aber ich weiß, Gott ist bei mir. Er gibt auf mich Acht, er sorgt sich um mich. Und vielleicht läuft gerade in deinem Leben alles richtig gut. Die Karriere geht steil bergauf, der Ehepartner dankt dir jeden Tag dafür, dass er mit dir verheiratet ist. Deine Kinder überspringen die Pubertät und wechseln direkt von der Kindheit in das Erwachsenenalter. Deine Gesundheit, deine Gefühlswelt, deine Finanzen, all das ist da, wo du es haben möchtest. Und dann dürft ihr sehr dankbar sein. Ihr seid die Erstgeborenen. Aber vielleicht ist es auch anders. Vielleicht haben sich die Dinge anders entwickelt, als man gehofft hat. Vielleicht ist die Beziehung schwierig. Vielleicht hat man den Job verloren. Vielleicht ist da eine Krankheit und man ist ängstlich und besorgt. Und dann ist es wichtig, von diesem überkreuzten Segen Gottes zu hören. Dieser Segen kommt durch Jesus zu Menschen, die eben nicht Erstgeborene sind, die keinen Status haben, die nichts getan haben, um sich diesen Segen zu verdienen, die keine frommen Regeln und Gesetze eingehalten haben. Gott dreht es einfach um und sagt, du bist gesegnet, weil ich bei dir sein möchte. Seht, Segen fängt immer bei Gott an, aber er bleibt bei Gott nicht stehen. Und daher möchte ich nur ganz kurz über 2 kleine Gedanken nachdenken, die damit zu tun haben. Dieser erste Gedanke handelt von dem Wort empfangen. Wir dürfen freudig die Segnungen empfangen, die Gott uns gibt. Aber damit das möglich ist, muss ich mich selbst erstmal als jemanden erkennen, der von Gott reich gesegnet wurde. Unsere Leben sind angefüllt mit Segnungen und Geschenken Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir in einem freien und wohlhabenden Land leben dürfen. Wie viele Menschen auf dieser Welt würden sich danach sehnen? Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir in Frieden leben dürfen, wo keine Bomben fallen und keine Sirenen heulen. Wie viele Menschen auf dieser Welt würden sich danach sehnen? Es ist ein Geschenk, dass unsere Kinder zur Schule gehen dürfen, sie Bildung erfahren, damit sie später ihr Leben gestalten können. Wie viele Kinder auf dieser Erde würden sich das wünschen? Und manchmal denke ich, je mehr Segnungen wir in unserem Leben haben, seien es materielle Dinge, Bildung, Möglichkeiten, desto mehr entwickeln wir ein immer größeres Anspruchsdenken. Ich denke, ich habe das alles verdient. Ich denke, dass es selbstverständlich ist. Und je größer mein Anspruchsdenken ist, desto weniger kann ich die Segnung erkennen, die Gott mir schenkt. Aber irgendwann werden wir alle an eine Situation kommen, wo wir feststellen, dass ich keinen Anspruch auf all diese Dinge habe und dass diese Dinge eben auch nicht selbstverständlich sind. Vielleicht stelle ich eines Tages fest, dass ich mir mit Geld zwar ein Bett kaufen kann, aber eben keinen gesunden Schlaf, weil ein gesunder Schlaf ein Segen Gottes ist. Vielleicht stelle ich eines Tages fest, dass ich mir mit Geld vielleicht eine Uhr kaufen kann, aber eben nicht die Zeit. Denn die Zeit, die Gott mir zur Verfügung stellt, ist ein Geschenk und ein Segen Gottes. Vielleicht stelle ich eines Tages fest, dass ich mir mit Geld einen Arzt oder Medikamente kaufen kann, aber eben keine Gesundheit, denn Gesundheit ist ein Segen. Vielleicht stelle ich eines Tages fest, dass ich mir mit viel Geld ein Haus kaufen kann, aber kein Zuhause, denn ein echtes Zuhause ist ein Segen Gottes. Gott sagt, würdest du anfangen, mal deine Segnungen zu zählen, die ich dir jeden Tag schenke? Und dann gibt es dann noch diesen zweiten Punkt, den die Bibel uns zum Thema Segen lehrt. Nämlich, gib die Segnungen weiter, die Gott dir schenkt. Gottes Vorstellung ist es, dass er Menschen segnet und diese wiederum ein Segen für andere Menschen sein sollen. Es geht also nicht um die Frage, wie kann ich noch mehr Segen anhäufen, was kann ich noch tun, um noch größeren Segen zu bekommen. Nein, Gott segnet, damit du, damit ich ein Segen für andere sein können. Gott sagte das vor langer Zeit mal zu Abraham. Er sagte, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Der Segen geht also von Gott aus, kommt zu dir und kommt zu mir und soll durch uns hindurchfließen zu anderen. Es gibt so ein kleines Buch, in dem junge Kinder Fragen über so wichtige Dinge des Lebens gestellt werden und die Kinder geben darauf manchmal sehr lustige, manchmal sehr nachdenkenswerte Antworten. So hatte man mal eine Gruppe von Kindern gefragt, was sie eigentlich unter Liebe verstehen, denn Liebe ist sehr eng mit Segen verbunden. Und Rebecca, 8 Jahre, sagt, als meine Oma Arthritis bekam, konnte sie sich nicht mehr bücken, um sich ihre Fußnägel zu lackieren. Also machte das mein Opa für sie die ganze Zeit, sogar dann, als auch seine Hände Arthritis bekamen. Das, liebe Gemeinde, ist Segen. Es ist die Natur des Segens, dass er überfließt. Wenn ich einen tollen Chef habe, dann ist das ein Segen für die ganze Firma. Wenn ich einen großartigen Nachbar habe, dann ist es ein Segen für die ganze Nachbarschaft. Die große Frage ist, wem lackierst du die Fußnägel? Wer würde sagen, dass du ein Segen in seinem Leben gewesen bist? Also segnet die Menschen, mit denen ihr arbeitet. Segnet die Klassenkameraden, mit denen ihr zur Schule geht. Segnet die nächste Generation. Jede Generation verlangt es nach dem Segen der Generation vor ihnen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Was wäre, wenn alle Menschen mit grauen Haaren die Menschen anfeuern, die keine grauen Haare haben? Tim Keller, ein bereits verstorbener Theologe, hat mal gesagt, der einzige Weg, gesegnet zu werden, ist selbst ein Segen zu sein. Und um selbst ein Segen zu sein, müssen wir unsere Bequemlichkeit aufgeben. Und so stand dieser Josef mit seinen beiden Söhnen, Ephraim und Manasse, vor seinem alten Vater Jakob. Jakob oder auch Israel war bekannt für seine Listigkeit und für seine Raffinesse. Und jetzt holt er einen letzten Trick aus seinem Ärmel. Er schenkt den Söhnen von Josef den überkreuzten Segen Gottes. Es ist die Art zu sagen, jetzt in einem Leben mit Gott ist der Segen für dich zugänglich und dieser Segen wird dich überraschen. Egal ob Erstgeborener oder Letztgeborener, ob Gefängnis oder Palast, ob Sünder oder Heiliger, ob ganz oben oder ganz unten, das ist ganz egal, denn das zählt vor Gott nichts. Gott möchte dich segnen, weil er dich liebt und weil du ein Segen für andere sein darfst. Diese Gelegenheit solltet ihr nicht verpassen. Das wünsche ich euch, die ihr aus dem Outlook entlassen werdet, dass ihr diesen Segen Gottes in eurem Leben erlebt und erfahrt und ihn weitergeben könnt. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir diesen Segen Gottes erleben dürfen und wir ihn weitergeben. Und ich glaube, da haben wir alle noch sehr viel Luft nach oben. Diese Predigt ist noch nicht ganz zu Ende, denn die Teens haben eine Art Zusammenfassung dieser Predigt erstellt, ein kleines Video, das wir uns jetzt noch gemeinsam anschauen wollen. Und danach hören wir ein Vortragslied.
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Ein Segen sein? Wie kann ich ein Segen sein?
Wie kann ich ein Segen sein, wenn die Nachrichten mir Angst machen und die Welt so dunkel ist?
Wie kann ich ein Segen sein, wenn Lügen verbreitet werden, als seien sie die Wahrheit?
Ein Segen sein, das heißt Hoffnung geben, wo Angst regiert, ein Licht sein in der Dunkelheit.
Wie kann ich Licht sein, wenn die Kriege die Welt erschüttern und die Mauern gebaut werden?
Gott, wie meinst du das? Ich soll ein Segen sein?
Ein Segen sein heißt Frieden bringen, wo Streit wütet, vergeben, auch wenn es schwerfällt.
Und wenn ich selbst so viel Mutlosigkeit spüre, so viel Angst, so viel Mut, wie kann ich dann ein Segen sein?
Du kannst ein Segen sein, weil du gesegnet bist. Du bist gesegnet nicht, weil du perfekt bist, sondern weil Gott dich liebt.
Gott hat dich zuerst gesegnet, bevor du es verdient hast und bevor du es wusstest.
Aber wie kann ich ein Segen sein, wenn ich selbst erschöpft bin, wenn die Kraft nur für mich reicht?
Soll ich noch mehr leisten?
Mich noch mehr anstrengen?
Noch mehr geben?
Und noch mehr kämpfen?
Die Antwort liegt nicht in dem, was du tust. Sie liegt darin, was Gott schon für dich getan hat.
Nicht aus eigener Kraft kannst du ein Segen sein, weil Gott dich segnet und dich liebt.
Mit jedem Lächeln, mit jedem Wort und mit jeder kleinen Geste kannst du ein Segen sein.
Also während die Welt die Kämpfe führt, während uns Schmerz und Angst begegnet, fordert Gott uns dazu auf, andere zu segnen, mitten in der Dunkelheit.
Segen bedeutet, dass Gott dich umgibt, dir Gutes tun will. Wie ein Vater, der seine Tochter liebt und sie überreich beschenkt.
Wie eine Mutter, die ihren Sohn liebt und über ihn wacht. Ihn versorgt und liebevoll begleitet, auch wenn er es nicht merkt.
Wann wird Gott mich segnen? Wann wird er mich begleiten, lieben und seine Hände über mir ausbreiten?
Gott spricht. Ich will dich segnen. Jetzt. Nicht morgen, nicht irgendwann. Jetzt.
Aber ich kann kein Segen sein, wenn ich keine Antworten habe.
Du bist gesegnet, weil Gott dich kennt und dich nicht alleine lässt.
In diesem Segen liegt deine Kraft, zu lieben, zu vergeben und zu dienen.
Dieser Segen ist nicht nur für dich. Er fließt durch dich hindurch, zu anderen.
Du bist gesegnet, nicht nur um zu empfangen, sondern auch um zu geben.
Wie soll ich geben, wenn ich selbst oft leer bin?
Wie soll ich geben, wenn ich selbst nichts geben kann, wenn meine Hände nicht gefüllt sind und mein Herz mutlos ist?
Was soll ich geben, wenn ich gar nicht weiß, was der andere braucht?
Und wenn ich zweifle, werde ich dann auch noch lieben, geben und teilen können?
Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Nicht, weil du alles kannst und hast, sondern weil Gott dich liebt.
Du trägst den Segen Gottes, nicht für dich allein.
Und so sagt Gott es heute noch, zu dir und zu uns.
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Auf der Straße, auf dem Arbeitsplatz, in deiner Familie und im Alltag.
Lasst uns ein Segen sein.
Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen für diesen Gottesdienst heute. Wir danken dir für die Teenies, wir danken dir für jeden, der hier war und wir danken dir, dass du groß bist, dass du uns segnen möchtest und uns jeden Tag segnest. Hilf uns, diesen Segen zu erkennen, öffne uns die Augen dafür und gib uns auch den Mut, diesen Segen weiterzugeben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.